Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die langjährige Beobachtung des linken Politikers Ramelow durch den Verfassungsschutz war grundgesetzwidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Geheimdienst habe unverhältnismäßig gehandelt, weil er Ramelow nur wegen seiner Parteimitgliedschaft überwacht habe. Der 57-Jährige saß früher im Bundestag und war auch Fraktionsvize. Seit 2009 ist er Fraktionschef in Thüringen. Mit ihrem Beschluss hoben die Karlsruher Richter ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf.
Für den Abgeordneten Bodo Ramelow ist die Entscheidung aus Karlsruhe ein Schlusspunkt. Rund 25 Jahre war er vom Geheimdienst beobachtet worden. 10 Jahre hatte er dagegen vor Gericht gekämpft.
Ich gebe zu, dass ich heute geweint habe, weil der Druck eben doch so ist, dass es einen nicht freilässt.
Aus öffentlich zugänglichen Quellen hatte der Verfassungsschutz ein Dossier über Ramelow angelegt. Ein Verstoß gegen das Grundgesetz, so Karlsruhe, wegen der besonderen Rolle von Bundes- und Landtagsabgeordneten.
Das Grundgesetz schützt das freie Mandat. Das umfasst auch eine freie Kommunikation der Abgeordneten mit den Wählerinnen und Wählern. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz stellt einen Eingriff in dieses freie Mandat dar. Es gelten strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit.
Die Richter betonen, nur wenn Anhaltspunkte bestünden, dass ein Abgeordneter sein Mandat missbraucht, um die demokratische Grundordnung aktiv zu bekämpfen, dann sei eine Beobachtung im Einzelfall möglich. Ramelow selbst war aber nie verdächtigt worden, verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen. In anderen Gerichtsverfahren hätten sich zwar Verdachtsmomente gegen einzelne Untergruppen der Linkspartei ergeben, aber das könne man dem Abgeordneten Ramelow nicht zurechnen.
Die Entscheidung ist kein völliger Freibrief, unter dem Deckmantel des Abgeordnetenmandats unbeobachtet gegen die Verfassung zu kämpfen. Aber sie setzt der Beobachtung von Volksvertretern durch die Geheimdienste sehr enge Grenzen. Diese wird daher künftig nur noch in absoluten Ausnahmefällen zulässig sein.
An der Fraktionsspitze der Linkspartei im Bundestag setzt der Vorsitzende Gysi seinen Alleingang fort. Er bleibt für weitere 2 Jahre im Amt. Gysi wurde heute bei einer Klausur in Brandenburg mit mehr als 80% wiedergewählt, nachdem er sich erfolgreich gegen eine Doppelspitze mit Sarah Wagenknecht gewehrt hatte. Die Partei Linke wird erste Stellvertreterin des 65-Jährigen.
Gregor Gysi hat gepokert und gewonnen. Alleine an der Spitze oder gar nicht. Vor diese Wahl stellte er die Abgeordneten und einige nahmen ihm das übel. 12 von 62 verweigerten ihm die Stimme. Dennoch, gewählt ist gewählt. Dass es so kommen würde, daran hatte Gysi bereits im Vorfeld keinen Zweifel gelassen.
Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und freue mich auch schon ein bisschen auf die Rolle des wirklich Oppositionsführers im Bundestag, wenn es denn zu einer großen Koalition kommen sollte. Das stellt ja auch an uns höhere Anforderungen, denen wir gerecht werden müssen.
Eigentlich hatte Sarah Wagenknecht den weiblichen Part einer Doppelspitze übernehmen wollen. Nun begnügt sie sich mit der Rolle der ersten Stellvertreterin. Unmut bei ihren Anhängern über Gysis Vorgehen.
Es waren Rücktrittsdrohungen im Raum und es war sowas wie so eine Erpressung eigentlich, dass die Abgeordneten jetzt nicht frei entscheiden konnten, ob sie eine Doppelspitze und mit welchen Personen sie das haben wollen oder nicht. Und das ist wirklich sehr traurig.
Der Redebedarf entsprechend groß und die Klausur stundenlänger als geplant. Ab morgen will die Fraktion sich dann, statt mit sich selbst, wieder verstärkt mit dem politischen Gegner beschäftigen.
Mit seiner Wahl zum Vorsitzenden ist nicht nur Gysi gestärkt, sondern der gesamte Realo-Flügel der Fraktion, also die Abgeordneten, die sich langfristig eine Koalition mit SPD und Grünen wünschen. Die unerwartet lange und zum Teil heftige Diskussion zeigt aber auch, von einer geschlossenen Haltung ist die Fraktion noch weit entfernt.
Die Grünen wollen bei den Sondierungsgesprächen mit der Union die deutsche Flüchtlingspolitik zum Thema machen. Das kündigten die neuen Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt und Hofreiter heute in Berlin an. Sie führen die Gruppe der Grünen an, die morgen mit CDU und CSU die Chancen für eine mögliche schwarz-grüne Koalition ausloten will.
Das Sondierungsteam der Union kennt sich hier ja bereits aus. Nach der SPD will man in der parlamentarischen Gesellschaft morgen nun auch mit den Grünen sondieren und verspricht heute, bei der Suche nach einem Koalitionspartner sei man nach wie vor völlig offen.
Als Union werden wir die Sondierungsgespräche mit den Grünen in der gleichen Ernsthaftigkeit, Ergebnisoffenheit führen, in der wir auch die Sondierung mit den Sozialdemokraten geführt haben.
Ernsthafte Gespräche kündigen auch die neuen Fraktionsvorsitzenden der Grünen an. Sie stellten heute aber Bedingungen. Die harte Haltung von Innenminister Friedrich nach der Flüchtlingskatastrophe in Lampedusa sei für die Grünen nicht akzeptabel.
Also eine ernsthafte Zusammenarbeit kann man sich nur dann vorstellen, wenn sich diese Position definitiv ändert. Mich wundert sehr, dass niemand aus der CDU oder der CSU Herrn Friedrich bisher widersprochen hat. Deswegen muss ich annehmen, das ist eine gemeinsame Position.
Deshalb sind wir sehr, sehr gespannt, was die CDU-CSU uns da hinter verschlossenen Türen sagt.
Beide finden, der grünen Basis sei eine schwarz-grüne Koalition zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer zu vermitteln.
Im Moment bin ich sehr, sehr skeptisch.
Am morgigen Donnerstag werden Grüne und Union zunächst noch einmal getrennt beraten. Die Sondierungsgespräche beginnen dann am Nachmittag.
Bei den Grünen überwiegen die Bedenken. Auch die CSU gibt sich wenig begeistert. Schwer vorstellbar, wie der Funke aussehen könnte, der morgen hier überspringen soll. Beim ersten schwarz-grünen Sondierungsgespräch auf Bundesebene in der Geschichte der Bundesrepublik.
In Bayern hat Ministerpräsident Seehofer Weichen für das Rennen um seine Nachfolge gestellt. Ilse Aigner und Markus Söder werden zwei Superministerien in der neuen Landesregierung übernehmen. Die ehemalige Bundesministerin wird stellvertretende Regierungschefin und erhält das Ressort Wirtschaft und Energie. Söder bleibt Finanzminister und wird das neu geschaffene Heimatministerium leiten. Seehofer will 2018 nicht mehr antreten. Strom wird im nächsten Jahr erneut teurer, denn die Umlage für erneuerbare Energien muss erhöht werden von bislang knapp 5,3 Cent pro Kilowattstunde auf etwa 6,3 Cent. Der genaue Wert wird in der kommenden Woche bekannt gegeben. Mit der Umlage wird den Produzenten von Ökostrom ein fester Preis garantiert, auch wenn der tatsächliche Preis an der Strombörse sinkt.
Kein so schöner Anblick, diese Stromzähler, denn jede Umdrehung kostet Geld und ab dem nächsten Jahr ziemlich sicher noch mehr Geld. Die sogenannte EEG-Umlage, das ist die Abgabe, die zur Förderung von Ökostrom vorgesehen ist, steigt um rund einen Cent pro Kilowattstunde. Und das ist nur ein weiterer Schritt in einer langen Reihe von Aufwärtsbewegungen bei der EEG-Umlage. Sie ist seit 2008 von gerade 1,2 Cent regelmäßig jedes Jahr gestiegen. Inzwischen hat sie sich mehr als verfünffacht, wenn die Zahl von 6,3 Cent für 2014 denn offiziell von der Bundesregierung bestätigt wird. Experten kritisieren, dass immer mehr Unternehmen von der Umlage befreit sind. Das treibe die Kosten in die Höhe.
Das macht sich schon deutlich bemerkbar. Auch der Anstieg ist zu einem gewissen Teil auf diese Ausweitung der Privilegierung zurückzuführen. Und insofern denke ich, wenn man das zurückführen würde auf ein vernünftiges Maß, würde auch eine Entlastung der Strompreise da stattfinden können.
Und auch der Strom selbst ist ein Preistreiber. An den Strombörsen sinken nämlich die Preise. Aber wer Ökostrom einspeist, erhält über Jahre eine garantierte Vergütung. Die Differenz muss die EEG-Umlage ausgleichen.
Wir müssen endlich dazu kommen, dass wirklich nur die Kosten für die erneuerbaren Energien in diese EEG-Umlage einfließen. Das sind ja nur gut 10%.
Die stetig steigende EEG-Umlage ist den meisten in der Politik ein Dorn im Auge. Der Bundesumweltminister wollte damit einer Strompreisbremse ran, aber das Vorhaben ist erstmal im Wahlkampf versandet. Da trifft es sich günstig, dass bald Koalitionsverhandlungen beginnen. Mit wem auch immer die Union regieren will, an einer Neuordnung der EEG-Umlage kommt wohl keiner vorbei.
Nach dem Flüchtlingsdrama vor Lampedusa hat EU-Kommissionspräsident Barroso die Insel besucht. Er wurde von empörten Anwohnern erwartet, die der EU Untätigkeit vorwarfen. Barroso sagte Italien 30 Millionen Euro zu, mit denen die Unterbringung von Flüchtlingen verbessert werden soll. Inzwischen sind aus dem gesunkenen Boot mehr als 300 Leichen geborgen worden.
EU-Kommissionspräsident Barroso und der italienische Ministerpräsident Letta waren nach Lampedusa gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Solidarität mit den Überlebenden der Schiffskatastrophe und den Inselbewohnern. Mit Buhrufen wurden sie empfangen. Mörder, Schande, tut endlich etwas, rufen aufgebrachte Inselbewohner den EU-Politikern und dem Ministerpräsidenten zu, halten Fotos hoch, auf denen Flüchtlinge und überfüllte Auffanglager zu sehen sind. Die Konfrontation mit der Katastrophe. Im Hangar stehen die Särge. Mittlerweile wurden mehr als 300 Tote geborgen. Der EU-Kommissionspräsident und Italiens Regierungschef gedenken der Opfer. Ein Anblick, den sie nie vergessen würden, erklärten Barroso und Letta sichtlich betroffen. Italien entschuldige sich, so der Ministerpräsident, nur unzulänglich auf eine solche Tragödie vorbereitet gewesen zu sein. Lampedusas Bürgermeisterin empfing die Politiker, aber auch empörte Einwohner der Insel waren da. Dieses Mal muss sich etwas ändern. Es gab so viele Tote und die haben sie auf dem Gewissen. Im Rathaus sprachen Barroso und Letta mit überlebenden Flüchtlingen, mit Einsatzkräften und Vertretern von Hilfsorganisationen. Barroso versprach weitere 30 Millionen Euro für Italien. Aber wir wissen, dass alle EU-Staaten noch viel mehr tun müssen. Vor ihrem Abflug fuhren die Politiker noch zum Auffanglager der Insel. Ein Besuch, der ursprünglich nicht vorgesehen war. Noch immer werden vor der Küste von Lampedusa ertrunkene Flüchtlinge aus dem Meer geborgen. Alle Toten sollen mit einem Staatsbegräbnis geehrt werden. Doch gegen die Überlebenden, wenn sie nicht minderjährig sind, wird wegen illegaler Einwanderung ermittelt. Ihnen droht die Abschiebung. Eine Schande, nannte das Italiens Ministerpräsident.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter Fragen und Antworten zu wichtigen Aspekten der europäischen Flüchtlingspolitik. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Forscher in den USA. Sie haben die Grundlagen für Computerprogramme gelegt, mit denen sich chemische Reaktionen simulieren lassen. Alle drei sind vor langer Zeit in die USA eingewandert. Martin Karplus wurde in Wien geboren und flüchtete vor den Nazis. Michael Levitt stammt aus Großbritannien und Ari Warshall kommt aus Israel.
Plastikkugeln und Stäbe, mühsam zusammengebastelt zu einem Molekülmodell, das ist längst Vergangenheit. Heute übernehmen Computer die Arbeit. Bereits Anfang der 70er Jahre haben Martin Karplus, Michael Levitt und Ari Warshall Programme entwickelt, die selbst komplexe chemische Reaktionen vorausberechnen können. Früher gab es keine vernünftigen Modelle. Wir konnten nur zeigen, dass Molekül A und Molekül B zusammenhängen, aber sie glichen einer Blackbox. Jetzt können wir jedes Molekül als getrennte Einheit erkennen. Es ist, als ob wir unter die Motorhaube gucken, um zu sehen, was darunter passiert. Bahnbrechend sei die Pionierarbeit der drei amerikanischen Forscher, so die Jury in Stockholm. Ihre Arbeit sei entscheidend gewesen für die meisten Fortschritte in der Chemie. Die Modelle können chemische Reaktionen simulieren, die so schnell ablaufen, dass sie bei Experimenten im Reagenzglas gar nicht zu beobachten wären. Wie biologische Moleküle wirklich funktionieren, das werden wir nur mit Hilfe von Computermodellen verstehen. Nichts anderes kann ich mir vorstellen. Das ist die Richtung, in die die Wissenschaft geht. So theoretisch die Modelle klingen, so praktisch ist ihr Nutzen. Sie haben geholfen, Solarzellen und Katalysatoren zu optimieren. Medikamente etwa für AIDS-Patienten können schneller und günstiger entwickelt werden. Vom Reagenzglas zum Cyberspace, aus heutiger Sicht ein logischer Schritt, so die Wissenschaftler. Doch vor 40 Jahren war das eine Revolution in der Chemie.
Erstmals in der 100-jährigen Geschichte der US-Notenbank soll mit Janet Yellen eine Frau auf den Chefposten rücken. Präsident Obama will ihre Nominierung am Abend bekannt geben. Sie muss noch vom Senat bestätigt werden. Yellen soll das Amt von Ben Bernanke übernehmen. Sie ist derzeit Vizechefin. Es wird erwartet, dass die Notenbank unter ihrer Führung die Zinsen niedrig hält und Anleihekäufe fortsetzt, um die Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Ein Mitarbeiter des grünen Bundestagsabgeordneten Königs ist unter dem Verdacht des Kindesmissbrauchs verhaftet worden. Der 61 Jahre alte Leiter des Gießener Wahlkreisbüros soll jahrelang Minderjährige sexuell missbraucht haben. Königs teilte mit, er habe vergangene Woche einen anonymen Brief erhalten, in dem der Mitarbeiter beschuldigt wurde, und das Schreiben umgehend der Polizei übergeben. Laut Behörden wurden Büro und Privathaus des Mannes durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.
Die Frankfurter Buchmesse ist von heute an für Fachbesucher geöffnet. Verlagsmitarbeiter, Literaturagenten und Buchhändler können auf die Suche nach zukünftigen Bestsellern gehen und die neuesten Trends diskutieren. 7.300 Aussteller aus 100 Ländern haben sich auf der Messe versammelt. Am Wochenende können auch alle anderen Literaturbegeisterten in Büchern stöbern oder Lesungen lauschen.
Die Lottozahlen 9, 11, 22, 29, 46, 48. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 10. Oktober.
Der Ausläufer eines Tiefs bringt uns von Nordwest nach Südost regnerisches und deutlich kühleres Wetter. Im höheren Bergland und an den Alpen auch Schnee. In der Nacht gibt es im Südosten zunächst noch ein paar Auflockerungen, sonst oft dichte Wolken. Die Regenfälle aus der Nordwesthälfte breiten sich dabei weiter südostwärts aus. Mitunter regnet es auch kräftig. Morgen vor allem im Süden und Osten, während es im Westen und Nordwesten nur noch hier und da zu Schauern oder Gewittern kommt. Im höheren Bergland und an den Alpen geht der Regen zum Teil in Schnee über. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Südwesthälfte und an der Nordsee auch mal frisch. Auf den höheren Bergen im Süden sind einzelne Sturmböen möglich. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 12 Grad im Südwesten und Osten und 4 Grad in der Eifel. Dort morgen nur noch 8, im Osten noch bis zu 15 Grad. In der Nacht zum und am Freitag kann es am Alpenrand bis in Tallagen schneien. Sonst gibt es oft dichte Wolken und gebietsweise kräftige Regenfälle. Im Nordosten auch freundliche Abschnitte. Samstag und Sonntag teils dichte Wolken und Regen, teils Auflockerungen mit Sonnenschein.